Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich hatte seit Jahren regelmäßig richtig dolle Bauchschmerzen, so im oberen Bauchbereich, so ein Brennen in der Magengegend. Ja, nach langem Hin und Her bin ich dann tatsächlich mal zum Hausarzt gegangen und der hat mich dann direkt an eine Magenspiegelung verwiesen. Die war dann zum Glück auch insofern aufschlussreich, als dann tatsächlich eine Magenschleimhautentzündung entdeckt werden konnte und ja, habe das so ganz gut in den Griff bekommen.
Völlegefühl, Übelkeit, ein wiederkehrendes Brennen im Oberbauch, das sind, wir haben es gerade gehört, typische Symptome einer Magenschleimhautentzündung. Die wird auch Gastritis genannt. Dieselben Beschwerden können aber auch auf einen Reizmagen hinweisen. Dabei erscheint die Magenschleimhaut zwar gesund, nicht entzündet, trotzdem funktioniert der Magen nicht so, wie er sollte. So ähnlich sich beide Erkrankungen anfühlen und teilweise auch zusammen auftreten können, hinter den Magenproblemen können ganz unterschiedliche Ursachen stecken, die dann auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Eine Gastritis wird oft durch Bakterien hervorgerufen und lässt sich dann mit Antibiotika kurieren. Beim Reizmagen kann dagegen eine Anpassung der Lebensgewohnheiten hilfreich sein. Wie lässt es sich mit einem Reizmagen dauerhaft gut leben? Wie erkennt man eine Gastritis und wie hängen Bauchschmerzen und Psyche zusammen? Das sind nur ein paar der Fragen, denen wir heute in der Sprechstunde nachgehen. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unsere Expertin für das Thema Magenschmerzen, insbesondere Gastritis und Reizmagen, ist Privatdozentin Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin, Ernährungsmedizin und Palliativmedizin am Medizinikum Hamburg, ein großes interdisziplinäres Facharztzentrum. Und aus Hamburg ist sie auch zugeschaltet. Hallo Frau Andresen.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie dabei sind. Frau Andresen, wir konzentrieren uns ja in dieser Sendung auf die Gastritis, Magenschleimhautentzündung und das Reizmagensyndrom. Wie viele Menschen sind in Deutschland überhaupt davon betroffen?
Ja, also es gibt ja Studien, die erheben ja, wie häufig sind Oberbauchbeschwerden und da sind es teilweise bis zu 20% der Menschen, die betroffen sind. Mhm. Wobei dann hier noch die Diagnose natürlich nicht gestellt ist, sondern lediglich die Symptome.
Mhm. Auf die Diagnosestellung kommen wir später noch zu sprechen. Wenn wir erstmal noch drauf schauen, in welchem Alter treten die Beschwerden typischerweise auf, Gastritis oder auch Reizmagen?
Das ist tatsächlich komplett verteilt. Also das kann schon in jungen Jahren auftreten, aber auch bei älteren Menschen. Also da gibt es keinen ganz definierten Altersgipfel.
Mhm. Und hat das Geschlecht einen Einfluss? Also sind Frauen oder Männer häufiger betroffen?
Also zumindest bei diesen Reizmagen, auch wie beim Reizdarmsyndrom, da scheint das weibliche Geschlecht etwas vorherrschend zu sein, was aber möglicherweise auch daran liegt, dass Frauen eher über solche Beschwerden überhaupt reden und Männer das einfach so ein bisschen hinnehmen oder wegschlucken. Aber es gibt so eine leichte Tendenz in Richtung Frauen.
Mhm. Bevor wir gleich auf die Unterschiede zwischen beiden Erkrankungen zu sprechen kommen, schauen wir erst nochmal auf die Gemeinsamkeiten. Da sind zum Beispiel, das habe ich eben schon kurz angesprochen, die Symptome, die sich ähneln.
Ja, das ist natürlich grundsätzlich so, dass Verdauungsbeschwerden, wie wir im medizinischen Bereich sagen, unspezifisch sind. Das heißt, die Symptome lassen nicht direkt auf eine Erkrankung schließen. Und der Magen-Darm-Trakt hat halt auch nur ein gewisses Repertoire an Symptomen, um sich irgendwie zu äußern, dass es ihm nicht gut geht. Und deswegen kann man anhand der Symptome tatsächlich erstmal noch gar nicht rückschließen, welche Erkrankung zugrunde liegt.
Mhm, aber wenn Sie nochmal aufzählen, was sind typische Symptome, die auf beide Krankheitsbilder hinweisen können?
Ja, es geht einmal als diese klassischen Verdauungsbeschwerden. Das ist so Völlegefühl, Übelkeit, auch so ein Gefühl, dass in einem Stein im Magen liegt. Das sind so ein bisschen so die verdauungsassoziierten Beschwerden, die besonders nach dem Essen stärker werden. Und dann gibt es eben auch noch diese Schmerzkomponente, so Schmerzen im Oberbauch, auch Brennen im Oberbauch, was teilweise sogar unabhängig von Beschwerden auftritt und manchmal sogar besser wird, wenn man isst.
Mhm. Und was dazu kommt, nicht nur die Symptome können sich ähneln, sondern beide Krankheitsbilder können auch zusammen auftreten.
Genau, richtig. Wir wissen, dass natürlich eine chronische Magenschleimhautentzündung auch ein sogenanntes postentzündliches Reizmagensyndrom hervorrufen kann. Das heißt, durch eine lange Entzündung wird ein langer Reiz auf das Immunsystem gesetzt und dadurch können eben tatsächlich so Überempfindlichkeiten entstehen, die dann zurückbleiben, wenn die eigentliche Gastritis ausbehandelt ist.
Mhm. Wenn wir jetzt noch ein bisschen sortieren und erstmal mit der Gastritis anfangen, also der Magenschleimhautentzündung, was sind typische Ursachen oder Risikofaktoren dafür?
Ja, wir unterscheiden ja eine sogenannte A-, B- oder C-Gastritis. Mhm. Und die häufigste ist die sogenannte C-Gastritis, wobei C für chemisch steht. Das ist letztendlich einfach nur sinnbildlich für eine Irritation. Das ist ganz häufig natürlich durch Schmerzmittel bedingt. Mhm. Aspirineinnahme, chronische, nichtsteroidale Antirheumatika gegen ja, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, was auch immer. Das ist was Häufiges, aber auch natürlich so Nahrungs so Unverträglichkeiten, wenn man zu viel Kohlensäure, zu viel Alkohol, Rauchen, das sind alles Dinge, die da schlecht sein können. Mhm. Und dann haben wir die Typ B-Gastritis.
Das sind die Bakterien.
Das ist die bakterielle Gastritis, das ist eben hervorgerufen durch das Bakterium Helicobacter pylori, ein Krankheitserreger, den man noch gar nicht so ewig kennt und den kann man aber feststellen durch unterschiedliche diagnostische Verfahren. Den sollte man auch nach heutigem Kenntnisstand auf jeden Fall behandeln. Und da ist es ganz so, dass dann oft hinterher die Magenbeschwerden auch weggehen können. Und dann haben wir noch die Typ-A-Gastritis. Das A steht für Autoimmungastritis. Da gibt es ein Phänomen, dass sich Immunzellen gegen bestimmte Zellen in der Magenschleimhaut richten, was dazu führt, dass die Magenschleimhaut so ein bisschen verkümmert, nicht mehr genug Magensäure produziert wird. Das kann auch Beschwerden machen, ist aber auch häufig ohne Symptome und ist manchmal auch nur ein Zufallsbefund dann in der Spiegelung.
Und das ist die seltenste Form?
Das ist die seltenste Form, genau. Das ist aber auch eine relevante Form, weil die tatsächlich auch heutzutage als Vorstufe für Krebserkrankungen gilt oder ein Risikofaktor für eine Magenkrebsentstehung. Das heißt, wenn man eine Typ-A-Gastritis diagnostiziert, sollte man in regelmäßigen Abständen eine Magenspiegelung erhalten, um das einfach zu überwachen.
Mhm, da sind wir schon beim Blick auf die Zeit. Wie verläuft eine Gastritis typischerweise und was kann passieren, wenn sie nicht rechtzeitig und richtig behandelt wird?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich eine akute Gastritis, die wirklich nur ein paar Tage dauert und dann wieder weggeht. Aber es gibt auch viele Menschen, die haben chronische Magenbeschwerden, wo dann, wie gesagt, die Überlappung oft ist Gastritis, Reizmagen. Und die B-Gastritis durch das Helicobacter pylori-Bakterium ist häufig eher eine chronische Situation, die erst dann wirklich weggeht, wenn man das Bakterium auch behandelt.
Mhm. Kann man einschätzen, wie groß das Risiko ist, dass sich aus einer Magenschleimhautentzündung ein Geschwür bildet? Also wie oft passiert das tatsächlich in der Praxis?
Auch das hängt natürlich von den Ursachen ab. Also bei Helicobacter-Befall ist es eine häufige Ursache für Magengeschwüre. Und wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzmittel nimmt oder Aspirin gebraucht, das gibt auch häufiger mal Magengeschwüre, während andere Formen jetzt rein jetzt ernährungsbedingt oder Reizmagen natürlich eher wenig Geschwürrisiko mit sich bringt.
Dann greife ich jetzt das Stichwort Reizmagen auf, wenn wir da genauer drauf schauen. Das wird auch funktionelle Dyspepsie genannt. Dahinter steckt der Magen, verursacht Beschwerden, funktioniert also nicht richtig, aber man sieht, anders als bei der Magenschleimhautentzündung, keine unmittelbare organische Ursache dafür.
Genau, also man kann ja mit der Magenspiegelung nur sehen, ist die Schleimhaut entzündet oder sind da Geschwüre. Man sieht ja nicht, wie der Magen arbeitet. Dafür gibt es andere Testverfahren und der Magen hat ja viele motorische Funktionen. Er muss das Essen klein mahlen, er muss Platz machen, wenn wir anfangen zu essen, muss er Platz schaffen für unsere Mahlzeit. Das ist die sogenannte Akkommodation und er muss natürlich dann anfangen, auch den Magen zu entleeren in den Dünndarm. Und das sind alles Funktionen, die gestört sein können. Und das ist offensichtlich bei Reizmagen oft der Fall. Das heißt, der Magen entleert zum Beispiel nicht richtig. Das heißt, wir haben ein Völlegefühl, er kann die Wandspannung nicht anpassen. Durch erhöhten Druck auf die Wand werden Symptome ausgelöst. Und das ist nichts, was man in der Magenspiegelung sehen kann, was wir überhaupt dummerweise auch durch wenig Methoden messen können und wo wir so ein bisschen einfach mehr aus der Hypothese heraus behandeln.
Mhm. Zur Diagnostik und Behandlung kommen wir gleich noch. Wie gut sind denn wissenschaftlich bisher oder medizinisch die Ursachen für so einen Reizmagen verstanden? Also was sind Risikofaktoren?
Also das ist immer noch ein sogenanntes multifaktorielles Krankheitsgeschehen. Es scheinen eben Störungen im Darm- oder Magennervensystem in dem Fall vorzuliegen. Das kann ausgelöst werden durch Infektionen, durch auch vielleicht Antibiotika, durch eine sogenannte Dysbiose. Und vielfach sind die Mechanismen aber auch nicht ausreichend verstanden. Es sind auch so Aspekte der Reizverarbeitung auf Gehirnebene, der Reizweiterleitung vom Bauchhirn an das Gehirn beteiligt. Also das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild und nicht bei allen Menschen sind die gleichen Ursachen schuld an den Beschwerden.
Welche Rolle spielt die Psyche?
Ja, die Psyche ist natürlich beteiligt in diesem ganzen Netzwerk von Bauchgehirn und Kopfgehirn. Das heißt, Stress ist auf jeden Fall ein Faktor, der Reizmagenbeschwerden hervorrufen kann oder vor allen Dingen auch verschlimmern kann.
Mhm. Nochmal zurück zu den körperlichen Ursachen von Reizmagen. Manchmal bestehen zugleich auch noch andere Erkrankungen, deren Beschwerden die eines Reizmagens überlagern oder die Symptome auch verstärken können. Sowas wie die Refluxkrankheit zum Beispiel.
Genau.
Oder den Reizdarm. Entschuldigung, Reizdarm haben Sie vorhin auch schon erwähnt.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist es so, dass es eine große Überlappung gibt der verschiedenen Etagen des Verdauungstraktes mit Beschwerden. Das heißt, viele Reizmagenpatienten haben auch ein Reizdarmsyndrom. Die haben auch vielleicht vermehrtes Sodbrennen, auch wenn gar nicht unbedingt dann auch ein starker Reflux vorliegen muss. Aber auch hier ist eine Überempfindlichkeit. Wir wissen, dass Menschen einfach andere Reizschwellen haben. Das heißt, für das, was für den normalen Menschen gar nicht spürbar ist, ist für Menschen mit Reizmagen oder anderen Verdauungserkrankungen aus dem Bereich, die spüren schon normale physiologische Verdauungsvorgänge als präsent bis hin zu schmerzhaft und unangenehm.
Mhm. Bei der Gastritis haben wir darüber gesprochen, wie verläuft denn eine Reizmagenerkrankung typischerweise über die Zeit? Ist das eher kontinuierlich oder flaut das ab und taucht dann immer wieder auf? Wird das auch chronisch?
Ja, das sind also in der Regel chronische Erkrankungen, die aber auch, wie Sie schon sagten, an- und abflauen können. Also viele Menschen haben auch mal Phasen, wo es ihnen richtig gut geht und dann kommen wieder Phasen, wo die Beschwerden zurückkehren. Auch da ist sicherlich Stress ein ganz wichtiger Faktor oder andere Umwelteinflüsse, die vielleicht so Rückfälle ein bisschen triggern können. Aber viele Menschen mit Reizmagenproblemen haben eigentlich sozusagen ihr Leben lang immer mal wieder Probleme mit dem Magen. Das ist was ganz Typisches. Genauso wie bei Reizdarm. Das ist so ein bisschen... Es gibt so ein bisschen den Bauchschmerztyp und den Reizmagentyp oder der andere Mensch kriegt halt Kopfschmerzen in solchen Situationen. Also man hat offensichtlich so sein Organsystem, wo sich so Symptome auch äußern können.
Mhm. Gleich ob Gastritis oder Reizmagen, wann sollte man zur Ärztin, zum Arzt gehen, um abklären zu lassen, was die Magenprobleme verursacht?
Also ganz klar ist, dass in dem Moment, wo sogenannte Alarmsymptome auftreten, immer eine weitere organische Abklärung zwingend notwendig ist. Das heißt, wenn man plötzlich Blut im Stuhl hat oder pechschwarzen Stuhl hat, das spricht dafür, dass aus dem Magen irgendwie eine Blutung kommt. Wenn man Bluterbrechen hat, wenn man überhaupt ganz viel Erbrechen, also Erbrechen ist eigentlich kein typisches Symptom am Reizmagen. Da würde ich auch immer einen Arzt aufsuchen. Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, allgemeine Krankheitssymptome, das sind alles die Dinge, da muss man immer sofort zum Arzt gehen. Mhm. Ansonsten empfehlen wir natürlich auch bei allem, was neu ist. Also wenn jetzt die Magenbeschwerden neu sind und länger als vielleicht 2 Wochen anhalten, dann würde ich auch da immer zum Arzt gehen. Es ist tatsächlich auch so, dass Studien wirklich zeigen, dass eine frühe Magenspiegelung am Ende des Tages tatsächlich sogar kosteneffizient ist, weil Menschen, die sich chronisch mit Beschwerden hinschleppen, die viele Ärzte aufsuchen, diverse Therapien versuchen, ohne dass man einmal wirklich geguckt hat, ist also unnötiger und da werden viel mehr Kosten verschwendet, als wenn man einmal frühzeitig mit der Magenspiegelung auch wirklich ausschließt, denn wir können ja im schlimmsten Fall auch mal eine Magenkrebserkrankung übersehen, wenn wir nicht gucken. Also das ist ja immer das, was auch mitschwingt. Insofern dann frühe Diagnostik. Wenn dann aber die Beschwerden bestehen bleiben, muss man nicht immer wieder neu gucken.
Wichtige Diagnosemethode, haben Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ist die Gastroskopie oder Magenspiegelung, um eben anzuschauen, wie die Schleimhaut im Magen aussieht. Wie so etwas abläuft, hören wir uns in den nächsten Minuten mal an. Meine Kollegin Anneke Meyer war am Bürgerhospital in Frankfurt am Main bei einer Magenspiegelung dabei.
So, ich lege hier noch was unter die Matratze, dass Sie schön auf der Seite bleiben.
Die Nacht der Patientin war schlaflos. Schon seit Wochen hat sie unangenehme Magenbeschwerden, die in den letzten Tagen immer schlimmer geworden sind. Schonkost und Säureblocker haben ihr nicht dauerhaft geholfen. Jetzt ist sie ins Frankfurter Bürgerhospital gekommen, um eine Magenspiegelung machen zu lassen. Dr. Christian Ludwig, leitender Oberarzt in der Gastroenterologie, möchte so abklären, ob vielleicht eine Entzündung im Magen oder der Speiseröhre vorliegt.
Und dann gebe ich Ihnen gleich was zum Schlafen.
Die Pflegefachkraft trifft noch letzte Vorbereitung und dann spritzt Christian Ludwig der Patientin über einen Venenzugang eine milchig-weiße Substanz. In Sekundenschnelle ist die Frau eingeschlafen.
Okay, wir haben die Patientin jetzt sediert mit einem Medikament, das nennt sich Propofol, ist ein kurzwirksames, ja, Kurzschlafmittel, um den Patienten eben in einer Art Bewusstlosigkeit zu halten.
Für die Magenspiegelung wird ein Endoskop über den Mund durch die Speiseröhre in den Magen geführt. Das Gerät sieht aus wie ein langer, daumendicker Schlauch. Neben einer winzigen Kamera enthält er dünne Stahlseile, über die seine Bewegung gelenkt werden kann, und ein Lichtleiter, damit man überhaupt etwas sieht.
Jetzt beginne ich mit der Endoskopie. Wir haben erstmal oben im Bild die Zunge, unten den Gaumen, führe das Gerät langsam in Richtung Kehldecke, warten jetzt aber nochmal ab, bis die Patientin wirklich komplett sediert, dann auch den Würgereiz nicht mehr wahrnimmt.
Wegen des sehr unangenehmen Wirkreizes wird eine Magenspiegelung eigentlich immer nur mit Betäubung durchgeführt. Auf einem Monitor kann der Arzt die Schleimhaut der inneren Organe genau begutachten. Auf dem Bildschirm wirkt die Speiseröhre wie ein langer, fleischfarbener Tunnel. Den oberen Teil des Magens kann man anhand längs verlaufender Falten erkennen. Der untere Teil des Magens ist dagegen sehr glatt. Hier heben sich vereinzelt rote Flecken von der sonst rosigen Schleimhaut ab.
Das ist schon hier auf jeden Fall so ein bisschen eine Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung am unteren Drittel, erklärt aber bei weitem nicht die Schwere der Symptomatik eigentlich nicht im Ansatz erklärt.
Eine Gewebeprobe kann hier manchmal mehr zeigen, als sich mit dem Auge erkennen lässt. Für die Entnahme kann ein kleiner Greifer oder eine Drahtschlinge durch das Endoskop geschoben werden.
So, okay, dann fahren wir mal die Schlinge aus.
Eine anschließende Laboruntersuchung kann zum Beispiel zeigen, ob Bakterien die Entzündung auslösen. Hinter dem Magenausgang beginnt mit dem Zwölffingerdarm dann der Dünndarm, dessen fransige Schleimhaut an einen Flocati-Teppich erinnert. Ein Blick in die Darmzotten gehört auch bei Beschwerden dazu, die eher auf Probleme an Speiseröhre oder Magen schließen lassen.
Also wir gucken uns immer Speiseröhre, Magen und den oberen Teil des Zwölffingerdarms an, dem Zwecke dient, dass also in der besonders der Anfangsregion, dem sogenannten Bulbus, im Zwölffingerdarm gerne mal Geschwüre sitzen.
Bevor der Arzt die Untersuchung beendet und das Endoskop herauszieht, wirft er noch einen letzten Blick nach oben.
Jetzt habe ich noch mal eine sogenannte Inversion vorgenommen. Das heißt, so im mittleren Magendrittel bis zum unteren Drittel schwenke ich noch mal die Gerätespitze ganz nach oben, sodass ich dann die Region des Übergangsspeiseröhrenmagen sehen kann. Da kann ich erkennen, dass die sogenannte Cardia, der Muskel, der die Speiseröhre vom Magen quasi abdichtet, dass sie nicht komplett schließt.
Eine schlechte Abdichtung kann dazu führen, dass Magensäure in die Speiseröhre gelangt. Um die starken Beschwerden zu erklären, ist die Dichtungslücke aber nicht ausgeprägt genug.
Also in Summe keine Korrelation zwischen Beschwerdebild und hier dem optischen Befund.
Christian Ludwig zuckt die Schultern. Eine Magenspiegelung ist nicht nur hilfreich, um zu sagen, was Magenprobleme verursacht. Sie hilft auch festzustellen, wodurch sie nicht verursacht werden.
Eine Reportage von Anneke Meyer war das. Frau Andresen, wir sind beim Thema Diagnostik. In so einem Fall, wie wir ihn gerade gehört haben, wenn die Magenspiegelung also keine Hinweise auf eine Entzündung gibt, ist eine Gastritis dann ausgeschlossen?
Also zumindest eine von den herkömmlichen Gastritiden wäre ausgeschlossen. Mhm. Dann würden wir erstmal von einem Reizmagen ausgehen. Aber auch hier gibt es ja Überlappungen zu anderen Funktionsstörungen, so einer klassischen echten Magenentleerungsstörung oder auch Gastroparese, Magenlähmung. Das heißt, da würde man dann vielleicht noch als nächsten Schritt einen Magenentleerungstest machen. Mhm. Und wenn Sodbrennen auftritt, dann muss man natürlich auch nochmal eine Säuremessung machen, weil nicht jedes Sodbrennen verursacht auch Schleimhautschäden, kann aber Beschwerden machen. Das heißt, da würde man nochmal den Säurereflux messen.
Das wären jetzt die nächsten Diagnoseschritte danach. Mhm. Angenommen, es wird ein Reizmagen festgestellt, wie würde dann behandelt? Welche Therapieoptionen gibt es da?
Ja, das ist leider bedauerlicherweise begrenzt. Also wir haben natürlich einige Dinge, die wir probieren können. Es gibt aber keine guten Medikamente, wo man sagen kann, dass die immer helfen. Also natürlich ist ein klassischer Griff immer gerne zu Säureblockern. Das macht man auch schon, bevor die Diagnostik durchgeführt wird, dass man einfach die Magensäure hemmt. Das kann auch in vielen Fällen funktionieren. Ansonsten ist in Deutschland tatsächlich sehr verbreitet die Phytotherapie, also pflanzlich basierte Medikamente. Da haben wir ja eigentlich zwei Hauptmedikamente, die eingesetzt werden bei Magenbeschwerden. Das ist einmal das STW5, das ist so eine Kräutermischung, STW5 oder STW5 Advanced. Das sind unterschiedliche Kräuter beteiligt. Und dann gibt es noch so eine Mischung aus Pfefferminzöl und Kümmelöl in Kapselform. Das sind beides Medikamente, die auch bei Reizmagen eine Wirksamkeit gezeigt haben und die man relativ problemlos auf jeden Fall mal ausprobieren kann.
Das heißt, die haben in Studien sozusagen auch eine Evidenz gezeigt.
Genau.
Welche Rolle spielt die Ernährung beim Reizmagen?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da sollte man sicherlich erstmal abklären, wie ernährt sich derjenige überhaupt, der die Beschwerden hat. Vielfach sind das auch schon Dinge wie viel zu große Mahlzeiten, viel zu schnelles Essen, Alkohol, Rauchen, das sind alles Dinge, die schlecht sind. Da würde man sicherlich auch eine Ernährungsberatung anstreben. Wir empfehlen häufige kleine Mahlzeiten, nicht zu spät vor dem zu Bett gehen, dass die letzte Mahlzeit meiden von zu viel Fett, von zu viel Zucker, schnell wirksamen Kohlenhydraten, meiden von Alkohol. Und was auch manchmal helfen kann, gerade in der Akutphase, ist, dass man das Essen passiert oder püriert, dass man es möglichst weich hat. Also jetzt nicht den Rohkostsalat ist, sondern lieber gedünstetes Gemüse, weil natürlich der Magen auch sehr viel Verkleinerungsarbeit immer noch zu leisten hat. Und das kann man sozusagen entlasten, indem man das Essen schon vormust. Und natürlich ganz wichtig auch langsam essen und gut kauen. Das hilft auch.
Angenommen, die Magenschleimhaut ist entzündet, also die Gastroskopie ist positiv, es liegt also eine Gastritis vor. Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen dann zur Verfügung?
Also wenn es eine B-Gastritis, also die durch Helicobacter, die kann man ja auch in der Magenspiegelung nochmal definitiv feststellen, auch indem man eine Probe entnimmt. Dann erfolgt eigentlich die sogenannte Eradikationsbehandlung. Das ist eine Kombination aus Säureblocker, aus Antibiotika und heutzutage meist kombiniert noch mit Bismutsalz. Das in dieser Kombination ist das eigentlich die beste Therapie derzeit. Das wird für 2 Wochen durchgeführt und danach wird in der Regel einige Wochen später nochmal kontrolliert, ob das Bakterium dann weg ist. Das kann man zum Beispiel mit einem Atemtest dann überprüfen oder auch mit einer Stuhlprobe, wobei der Atemtest noch den besseren Rückschluss liefert.
Erlaubt.
Genau, das heißt, das wäre bei der B-Gastritis, bei der C-Gastritis. Wichtig wäre, wenn es möglich ist, die Auslöser zu verbannen. Das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt Schmerzmittel braucht, auf Schmerzmittel auszuweichen, die den Magen nicht angreifen. Dann haben wir ja häufig das Problem, dass Menschen lange oder langfristig ASS oder Aspirin einnehmen müssen, also Herzass, um das Herz zu schützen, Gefäße zu schützen. Die können leider auch die den Magen angreifen. Da sollte man entweder auch Magensäureblocker dazugeben als Magenschutz oder aber auch auf andere Alternativpräparate ausweichen, die den Magen nicht angreifen, wie zum Beispiel sowas wie Clopidogrel. Da wissen die Kardiologen dann aber auch Bescheid, was da die Alternative wäre. Mhm. Und natürlich kann man auch sehr viel Gutes tun über eine verbesserte Lebensweise durch Meiden von Alkohol, Meiden von Rauchen, Meiden von zu fetthaltigen, zu zuckerhaltigen Essen. Große Mahlzeiten sind oft ein Problem, schnelles Essen, schlechtes Kauen. Also hier sollte man sozusagen umgekehrt sagen, gut kauen, langsam essen, achtsam essen, kleine Mahlzeiten, Zeit lassen, bis die Sättigung einsetzt. Das dauert die etwa 20 Minuten. Wenn man zu schnell isst, kann man oft über seinen Hunger hinweg essen und dann kann man auch Magenbeschwerden bekommen. Das sind also auch so Kleinigkeiten oder gar nicht so Kleinigkeiten, das sind also Dinge, die man wirklich sehr, sehr gut tun kann, um dem Magen was Gutes zu tun. Man sollte auch vielleicht bei den Lebensmitteln etwas darauf achten. Zum Beispiel jetzt große Rohkostsalate sind vielleicht ein Problem. Lieber gedünstetes Gemüse, weich gekocht, überhaupt vielleicht auch eher Suppen püriert, passiert.
Vorgemust,
kann gerade in akuten Phasen einer akuten Gastritis oft sehr gut lindern, weil der Magen einfach sonst durch die Verkleinerungsarbeit auch so viel Arbeit hat. Und das kann man sozusagen dem Magen abnehmen und ihn dadurch ein bisschen schonen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt begrüße ich unseren ersten Anrufer, einen Hörer aus Duisburg. Hallo nach Duisburg.
Hallo, einen schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Guten
Morgen. Folgendes bei mir, ich bin an einem Malt-Lymphom erkrankt, vor 5 Jahren. Und es wurde bis jetzt erfolgreich behandelt. Ich hatte zwischendurch ein Rezidiv gehabt, aber ist jetzt unter Kontrolle. Und ich habe seit 5 Jahren eine Pankreatitis und eine Speiseröhrenentzündung. Und ich komme da gar nicht voran mit. Ich bekomme Pantoprazol verschrieben, 40 Milligramm morgens und abends. Und es tut sich aber nichts, ist keine Besserung in Sicht. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob Sie vielleicht eine Empfehlung haben.
Und eine Gastritis haben Sie auch diagnostiziert bekommen?
Ja, und eine Pankreatitis, also der komplette Magen und die Speiseröhre.
Frau Andresen, ja, vielleicht, soweit wir das jetzt, Sie das jetzt auch aufdröseln können Sie noch mal kurz übersetzen.
Ich hätte noch mal eine Frage, weil das Malt-Lymphom ist ja tatsächlich auch häufig eine Folge einer Helicobacter-Infektion. War das bei Ihnen auch der Fall?
Ja, genau. Ich hatte den Helicobacter gehabt und auch eine Eradikation. Die hatte nicht geholfen. Und dann habe ich eine Bestrahlung bekommen. Und dann war es für ein halbes Jahr, war das Malt-Lymphom und Helicobacter verschwunden und habe dann ein Rezidiv bekommen. Und hatte dann eine Chemotherapie und eine Antikörpertherapie bekommen. Und seitdem ist kein Nachweis vom Helicobacter und vom Malt-Lymphom vorhanden. Allerdings eine Pankreatitis und die Speiseröhrenentzündung.
Da muss man natürlich sagen, das ist sicherlich in Ihrem Fall eine Spezialsituation, weil natürlich diese Behandlungen, die Sie angesprochen haben, eine Strahlentherapie, eine Chemotherapie, das hinterlässt natürlich auch alles Spuren in der Verdauungsschleimhaut. Also das kennen wir auch, es gibt so eine Klasse Strahlengastritis, das kann auch einfach Folge der Malt-Lymphom-Behandlung gewesen sein. Und letztendlich würde ich auf jeden Fall dabei bleiben, Magensäureblocker weiter einzunehmen. Und ansonsten glaube ich in Ihrem Fall, ich weiß nicht, haben Sie schon mal versucht mit den Ernährungsmaßnahmen, die ich eben so ein bisschen geschildert hatte, also püriertes Essen, kleine Mahlzeiten, langsam essen, gut kauen?
Ja, da bin ich auch mit dabei, ja.
Und das lindert alles gar nicht oder haben Sie irgendetwas, was lindert?
Also ich habe ja keine Probleme, ich habe keine Magenschmerzen. Das Einzige, was ich habe, ist also die Speiseröhre, da merke ich es, weil ich auch diesen Reflux habe. Mhm. Ja, und halt, ich bin ja immer alle 3 Monate zur Magenspiegelung, zur Kontrolle. Und da wird halt immer festgestellt, dass ich diese Pankreatitis immer noch habe. Und
ach so, aber Sie haben gar nicht unbedingt so starke Beschwerden?
Also ich hatte gar keine Beschwerden gehabt, auch vorher nicht. Das wurde durch Zufall festgestellt, weil ich einen Eisenmangel hatte.
Ah, okay. Was da manchmal noch hilfreich ist, ist, wenn man so Alginate nimmt oder Heilerde, weil das einfach auch nochmal so Reizstoffe im Magen wegfischen kann und dadurch die Magenschleimhaut auch ein bisschen schonen.
Vielen Dank an den Anrufer aus Duisburg. Frau Andresen, vielleicht an der Stelle nochmal zum Übersetzen, auch für die anderen Hörerinnen und Hörer, das Malt-Lymphom und Helicobacter, wie hängt das zusammen?
Genau, also das Malt-Lymphom, das ist eine Abkürzung, das geht um das mucosa-assoziierte Lymphsystem. Das sind also das Immunsystem, was in der Schleimhaut des Verdauungstraktes sitzt, in dem Fall speziell im Magen. Und da wissen wir, dass eine chronische Helicobacter-Infektion das auslösen kann. So ein Lymphom ist ja quasi eine böse Vermehrung von in dem Fall Lymphzellen, die fortschreiten können und also quasi ein Lymphdrüsenkrebs sind.
Dann passt an der Stelle eine Frage, die wir per Mail bekommen haben. Da fragt eine Hörerin, kann man Helicobacter auch ohne Antibiotika behandeln?
Den kriegt man nicht weg. Der ist ein extrem hartnäckiger Zeitgenosse und die Eradikationsbehandlung ist ja sogar so, dass sie mehrere Antibiotika braucht und zusätzlich noch Säureblocker und meistens noch das Bismutsalz dazu.
Mhm. Sie schließt noch eine zweite Frage an. Warum wird ein Atemtest eher durchgeführt als ein Stuhltest? Die beiden Diagnostikmöglichkeiten haben Sie eben auch schon kurz erwähnt.
Der Atemtest ist etwas zuverlässiger sozusagen. Wir sagen ja immer, wie sicher kann ein diagnostisches Verfahren die Krankheit nachweisen? Und wenn der Nachweis erbracht ist, wie spezifisch ist das? Und da ist dass es wirklich vorliegt. Und da ist der Atemtest besser als der Stuhltest.
Wie infiziert man sich eigentlich mit diesen Helicobacter-Bakterien? Das sind ja betrifft eigentlich die meisten Menschen, ne?
Das ist ja gar nicht so ganz genau geklärt. Also es scheint auf jeden Fall auch Infektionen innerhalb der Familie zu geben. Also dass man sich gegenseitig anstecken kann. Also es scheint schon irgendwie dass man es sozusagen zu sich nimmt im weitesten Sinne. Aber viele Menschen haben das ja schon seit der Kindheit und sind schon seit Jahrzehnten betroffen oder wissen es ja gar nicht. Nicht alle Helicobacter betroffen, so wie der Herr eben im Telefonat, der hatte ja gar keine Beschwerden. Das sind oft Zufallsbefunde. Wir wissen in vielen Fällen gar nicht, wie die Infektion vonstatten gegangen ist.
Noch eine weitere Frage per Mail. Da fragt ein Hörer, ist ASS Protect eine Möglichkeit, die reizende Wirkung von ASS auf den Magen zu verringern oder zu verhindern? Die Produkte haben Sie eben auch schon angesprochen. Ja. Geht also um Schmerzmittel. Gibt es sozusagen alternative Schmerzmittel, die man einsetzen kann, die magenschonender sind?
Ja, also ASS Protect hat die Wirkung über dem Dünndarm. Das kann helfen, reicht aber oft nicht aus, weil natürlich auch eine systemische Wirkung am Ende auch im Magen wieder ankommt. Also das kann helfen, ist aber oft nicht ausreichend.
Auch eine Frage, die uns erreicht hat, ab wann wird eigentlich der Einsatz von Schmerzmitteln riskant?
Das ist extrem individuell. Es gibt Menschen, die haben schon nach einer Tablette Ibuprofen oder Diclofenac schon massive Probleme im Magen und andere haben einen berühmten Pferdemagen und können wochenlang Tabletten nehmen und bekommen keine Beschwerden. Also das ist ganz individuell.
Wie groß ist denn die Spanne von Schmerzpräparaten, die überhaupt einsetzbar ist?
Also diese sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, also diese ganzen klassischen, sowas wie Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, die sind alle in dieser Gruppe, die Magenprobleme machen können.
Etwas schlägt auf den Magen, ist eine gängige Redensart, um zu beschreiben, dass Sorgen und Ängste sich auch auf den Bauch auswirken können. Doch welche Rolle spielen Stress und psychische Belastung tatsächlich bei Magenproblemen? Wie gut ist die wissenschaftliche Datenlage dazu? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Bernd Löwe gesprochen, Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ich habe ihn zuerst gefragt, warum schlägt uns Stress so sprichwörtlich auf den Magen?
Ja, das ist eine Frage, die interessant ist und die ja schon seit Generationen Menschen beschäftigt. Das fängt teilweise ja schon im Kindesalter an, dass der Bauch ein Bereich ist, wo Kinder immer besonders auch Stress wahrnehmen. Der Bauch ist oder der Magen ist natürlich sehr eng mit dem Gehirn verbunden. Da gibt es natürlich Nervenfasern, aber es gibt eben auch Hormone, längerfristige Hormone und wie wir eben auch seit einigen Jahrzehnten wissen, das Mikrobiom, also die Bakterien, die im Darm enthalten sind, sind eben auch sehr eng mit dem Gehirn ja korrespondieren. Das heißt, da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen dem Magen und dem Gehirn.
Wie gut untersucht ist denn dieser Zusammenhang, diese Verbindung von Psyche und Bauch, beziehungsweise ein bisschen weiter gefasst, das haben Sie jetzt ja auch schon gemacht mit dem Mikrobiom, mit dem Verdauungssystem?
Ja, also als Wissenschaftler sagt man immer, und es ist auch immer so, da ist noch eine ganze Menge zu untersuchen, aber wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon deutlich mehr verstanden. Also wir wissen zum Beispiel, dass gewisse Darmbakterien für gewisse Symptome mitverantwortlich sind oder mitverantwortlich sein können. Aber das ist natürlich in dem, was wir insgesamt wissen müssen, nur ein kleiner Bruchteil von dem, was zu wissen ist.
Was sind denn auch aus Ihrer Erfahrung typische Zusammenhänge oder typische Symptombilder, die Psyche und Bauch, die sozusagen beides betreffen?
Also wichtig ist immer, die Psyche spielt oft eine Rolle, wenn die Symptome langanhaltend oder wiederholt auftreten. Bei ganz kurzfristig aufgetretenen, akuten Bauchschmerzen ist es oft so, dass die Psyche gar nicht so eine Rolle spielt. Natürlich im Sinne, dass alle Symptome über unser Gehirn wahrgenommen werden. Aber das Gehirn ist auch etwas, was sehr stark mit Lernen arbeitet. Und das heißt, es gibt auch so etwas wie einen Lernprozess von Beschwerden, der da ist, wo das Gehirn unbewusst lernt, ich habe Beschwerden, wenn die Beschwerden zum Beispiel länger anhalten, die vielleicht ausgelöst sind durch eine Entzündung oder etwas. Aber das Gehirn, wenn die Beschwerden länger da sind, lernt auch, ich habe Beschwerden. Das Gehirn funktioniert so in der Wahrnehmung, nicht nur bei Beschwerden, sondern insgesamt, dass es immer seine Erwartung vergleicht, die ist oft unbewusst, vergleicht mit dem, was unsere Nervenfasern aus der Körperperipherie melden, also was zum Beispiel aus dem Bauch gemeldet wird. Das heißt, wenn das Gehirn eine gewisse Erwartung hat, ich habe Beschwerden, die hat es erworben, weil es vielleicht tatsächlich langfristig Beschwerden da waren, und vergleicht das mit dem, was aus dem Bauch quasi gemeldet wird an Beschwerden, und macht dann quasi so etwas wie eine Gesamtwahrnehmung, könnte man sagen. Das heißt, je länger eine Symptomatik schon besteht und dass das Gehirn oder wir gelernt haben, da sind Symptome da, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass das Gehirn das weiter wahrnimmt. Und das kann dann sogar so sein, dass auch wenn vielleicht das, was ursprünglich die Bauchbeschwerden ausgelöst hat, wie zum Beispiel eine Gastritis oder was auch immer, vielleicht gar nicht mehr da ist. Die Entzündung ist schon weg, aber die Beschwerden sind noch da, weil einfach mir unbewusst, und das kann man auch nicht so leicht ändern, die Erwartung haben, dass diese Beschwerden weiterhin bestehen.
Wenn Sie es mal konkret machen, an einem Beispiel aus Ihrer klinischen Erfahrung, unter welchen Umständen sollte man bei Magenbeschwerden auch an psychische Auslöser oder psychische Faktoren denken?
Ja, also wichtig ist natürlich immer, wenn jemand mit Magenbeschwerden kommt, mit kurzfristigen oder auch langfristigen, die noch nicht ausreichend abgeklärt sind, dann muss man natürlich nach State-of-the-Art-Kriterien und Leitlinien in alle Richtungen gucken. Je nach Beschwerden heißt das natürlich entsprechende Untersuchungen machen, Gastroskopie oder eben auch dann entsprechende Untersuchungen zu Unverträglichkeiten und so weiter. Also das muss natürlich einmal sehr ordentlich gemacht werden. So, und wenn wir dann aber sehen, dass im Laufe der Entwicklung der Beschwerden das Befinden des Betroffenen nicht mehr so gut passt zu dem, was wir in diesen Untersuchungen, diesen somatischen medizinischen Untersuchungen gefunden haben, dann kann es natürlich gut sein, dass psychologische Prozesse dazu beitragen, dass die Symptome aufrechterhalten werden. Ja, und das kann dann aber auch ein Ansatzpunkt für die Behandlung sein.
Sie haben das Stichwort Therapie jetzt gegeben. Wie können denn solche psychisch bedingten oder mitbedingten Magenschmerzen behandelt werden?
Ja, das haben wir tatsächlich mittlerweile schon auch recht gut verstanden, haben dazu auch einige erste Daten. Also ich sagte vorhin, dass das Gehirn ja im Prinzip, und das hat überhaupt nichts mit psychischer Störung zu tun, sondern das ist ein Wahrnehmungsprozess, das ist auch nochmal wichtig. Das Gehirn vergleicht quasi seine Erwartungen, die zum Teil unbewusst sind, mit dem Reiz, der aus der Peripherie kommt. Das heißt, ein Teil der Therapie kann darin bestehen, dass wir an diesen Erwartungen arbeiten, also an der Erwartung, die das Gehirn unbewusst macht, ich habe Bauchschmerzen. und ich werde diese auch behalten. Ja, das klingt leichter, die zu ändern, wenn ich das so sage. Da kann man ja fragen, dann denke ich das eben nicht mehr. Ganz so einfach ist es nicht, weil das Gehirn einfach auch sehr, ja, sehr unbewusste Vorhersagen macht. Also diese Arbeit an den Erwartungen bezüglich den Schmerzen und Einschränkungen durch Schmerzen und dass ich mit den Schmerzen zurechtkomme, daran zu arbeiten, ist sehr wichtig. Wenn wir dann zum Beispiel auch sehen, der Betroffene hat zusätzlich vielleicht eine Angstsymptomatik oder betrachtet die Beschwerden besonders ängstlich oder hat vielleicht sogar eine Angststörung oder eine Depression, würde man natürlich auch daran arbeiten, weil wir wissen, dass diese Faktoren, wie zum Beispiel eine depressive Stimmungslage, auch dazu führen, dass Körpersymptome stärker und länger wahrgenommen werden.
Das heißt, das geht in beide Richtungen. Also psychische Faktoren können die Magenschmerzen beeinflussen, aber umgekehrt können auch eben Magenschmerzen, die ursprünglich eine physiologische Grundlage haben, sich auch wieder psychisch auswirken.
Absolut, absolut. Ja, natürlich schon auch einerseits durch das Lernen, aber natürlich auch durch die Belastung, durch die Beschwerden. Also wenn jemand natürlich lange Bauchschmerzen hat und dann sich dadurch eingeschränkt fühlt, vielleicht eben dann nicht mehr arbeiten geht oder in Kontakt mit anderen Menschen einfach zurückhaltend ist, weil er oder sie sich weniger zutraut, ist das natürlich auch etwas, was in eine ja, Negativspirale mit reinführen kann. Also es ist schon so, dass natürlich körperliche Beschwerden die psychische Situation negativ beeinflussen und umgekehrt natürlich auch die psychische Belastungen, auch die körperliche Situation oder auch die Beschwerden verschlechtern.
Über das Zusammenspiel von Psyche und Magenproblemen habe ich mit Professor Bernd Löwe vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf gesprochen. Frau Andresen, Sie haben mitgehört und Sie kennen Professor Löwe auch persönlich aus Hamburg. Welche Rolle spielt die Psyche bei Magenschmerzen in Ihrem Praxisalltag?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was Professor Löwe gerade auch schon besprochen hat, diese Wahrnehmung von Symptomen, die eben so chronifizieren, wie wir sagen, die dann eben irgendwann losgelöst sind von dem eigentlichen, von irgendeiner Strukturstörung in dem Organ. Das ist etwas, was wir natürlich häufig sehen bei all diesen funktionellen Erkrankungen, Reizmagen, Reizdarm, dass dann wirklich so eine Wahrnehmung bestehen bleibt. Wie gesagt, diese Wahrnehmungsschwellen sind auch andere und das sehe ich im Alltag auch sehr häufig.
Wie eng arbeiten Sie denn aus dem Bereich innere Medizin mit Fachleuten aus der Psychosomatik zusammen?
Also weniger gut, als ich das manchmal wünschen würde, weil es schlicht und ergreifend oft Engpässe gibt mit der weiteren Therapieanbindung. Also da können ja alle ein Lied davon singen. Es ist gar nicht einfach, Therapieplätze zu bekommen. Und natürlich sind auch gar nicht alle Patienten offen für diesen Aspekt, weil die natürlich, es ist ja so klassisch, die haben ein organisches Symptom. Und wenn man dann versucht zu erläutern, dass die Psyche oder die Interaktion Darm-Gehirn also Kopfgehirn und Bauchgehirn eng miteinander verwoben sind, dass dieses Konzept muss erstmal so ein bisschen angenommen werden. Und aber natürlich wird in diesem Bereich gearbeitet. Wir nutzen das auch medikamentös aus, tatsächlich mit Behandlungen mit sogenannten Neuromodulatoren, also Medikamente, die im Nervensystem ansetzen. Und auch da macht ja auch das Medikament keinen Unterschied, ob das die Nerven im Darm sind oder die Nerven im Gehirn. Das heißt, es sind typischerweise Medikamente auch aus dem Bereich der Antidepressiva, die wir niedrig dosiert auch zur Behandlung von zum Beispiel Reizmagen einsetzen.
Mhm. Würden Sie sagen, das wird ausreichend berücksichtigt, dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Magenschmerzen? Oder Sie haben es schon angedeutet, könnte eigentlich noch verbessert werden, die Zusammenarbeit und auch sozusagen die Aufmerksamkeit in diesem Bereich?
Ja und nein. Also ich finde manchmal, ich habe auch viele Patienten, die kommen an, sagen, ja, es wird einfach alles immer nur auf die Psyche geschoben und es wird gar nicht näher geguckt. Also die Rückmeldung bekomme ich auch von Patienten. Mhm. Ne? Also wenn man nach dem Motto, jeder, der chronisch Beschwerden hat, das ist schon alles psychisch. So einfach ist es ja nicht. Und die Zusammenhänge sind ja viel komplexer. Und das muss man ja auch angehen, wie Herr Professor Löwe gerade erläutert hat. Nicht einfach nur sagen, ja, das ist psychisch, nach dem Motto, nimm es hin, das ist einfach so. Sondern da muss man ja auch therapeutisch herangehen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt begrüße ich einen Hörer aus Berlin. Hallo.
Ja, guten Tag.
Bei Ihnen geht es um das Thema Magensäureblocker.
Ja, es geht eigentlich, also die Odyssee ist leider so lang. Insofern frage ich mich, wie ich das jetzt so knapp zusammenfasse. Also das Ganze läuft schon seit bestimmt 8 Monaten. Ich habe sowohl eine Hernie diagnostiziert bekommen, als auch bei einer Magenspiegelung, dass da eine Magenreizung ist, die aber eigentlich als in Abheilung begriffen damals gesehen wurde. Und trotzdem komme ich da einfach schon seit 8 Monaten überhaupt nicht raus. Also es ist weiterhin Brennen als Magenschmerzen, als auch diese Fremdkörpergefühle, diese, was vorhin so als Stein im Magen bezeichnet wurde, all das kenne ich sehr gut und habe ich immer in so absteigenden, aufsteigenden Wellen immer wieder. Mhm. Das geht hin bis zu das Antrinken vom stillen Wasser zu Reflux und Übelkeit führen kann in schlimmsten Phasen, wo man eigentlich dann auch wirklich arbeitsmäßig sehr eingeschränkt ist. Ich habe dann 5 Monate lang Pantoprazol genommen. Das hat eigentlich überhaupt gar keine Veränderung gezeitigt. Dann wurde ich von einem Gastroenterologen auf Omeprazol 80 Milligramm hochgesetzt, dann endete das mit einer allergischen Reaktion in der Notaufnahme. Also die Internet ist wirklich ziemlich lang bei mir. Ich hätte wirklich als Frage, wenn das geht, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, weil ich einfach das merke, dass alle Ärzte so ein bisschen bis zu ihrer eigenen Haustür arbeiten. Und was ich wirklich bräuchte, wäre mal so eine ganzheitliche Praxis oder Klinik, wo das ineinander greift, weil ich habe jetzt schon so viele Ärzte wissen und teilweise sagen sie exakt das Gegenteil vom Vordermann. Also einmal war es halt mehr oder weniger, setzen sie alle Magensäureblocker sofort ab. Einmal war es ein, erhöhen sie die Dosis und genau. Also ich glaube, das Schlimmste für mich ist eigentlich so dieses permanent zwischen verschiedenen Ärzten. Der Hausarzt sagt, er ist überfordert und eigentlich habe ich keinen wirklichen Ansprechpartner.
Vielen Dank für die Frage, Frau Andresen. Wir haben gerade über interdisziplinäre Zusammenarbeit gesprochen.
Ja, es ist ein Dilemma, was ich natürlich bei vielen Patienten erlebe. Es gibt wenig Spezialisten in Deutschland, kann man sagen, deutschlandweit, die sich gerade mit diesen chronischen Verdauungsbeschwerden beschäftigen. Es ist im Grunde, es gibt eine Internetseite, die heißt Magda, also wie der Mädchenname Magda, M-A-G-D-A. Dort sind Ärzte hinterlegt, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Also das vielleicht als Tipp für Sie. Es gibt, meine ich, auch in Berlin da Vertreter, die eben so ein bisschen halt so die verschiedenen Disziplinen zusammenzufassen versuchen oder selber eben auch entsprechende therapeutische Optionen anbieten. Und also was ich zu Ihrer Situation schon mal sagen kann, ist, wenn Sie Säureblocker so hochdosiert nehmen und die bringen gar nichts, dann würde man ja schon mal sagen, okay, die Säure ist nicht der Faktor. Es gibt selten die Fälle, dass man auf diese Medikamente gar nicht richtig reagiert. Das könnte man mal kontrollieren, indem man wirklich mal eine Säuremessung durchführt und guckt, ist das die Säure überhaupt ausreichend unterdrückt durch die Behandlung. Sonst würde man auf jeden Fall sagen, nie sofort absetzen, sondern lieber ausschleichen, weil das sonst auch negative Folgen haben kann. Man kann andere Medikamente probieren, die die Magensäure auch angehen. Das wären H2-Blocker. Ansonsten würde man eher denken, magenschonende Dinge wie Alginate, Heilerde, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Und auf jeden Fall in Ihrer Situation auch mal die Magenentleerung messen, weil die natürlich auch betroffen sein kann, gerade wenn Sie diesen Stein im Magen haben. Dann würde man eher Medikamente zum Beispiel einsetzen, die die Magenentleerung fördern können.
Vielen Dank.
Ja. Ja. Wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, weil diese Tipps sind jetzt sozusagen teilweise auch welche, die ich schon hatte, aber das Problem war eigentlich immer, dass dann die Zuständigkeit wechselte. Mhm. Gerade wenn es auch um die Säuremessung und so weiter, also wenn ich es geschafft habe, nach 4 Monaten bei einem Gastroenterologen ein Gespräch zu haben und nicht einfach nur eine Magenspiegelung angeboten zu bekommen, dann war es eigentlich immer, ich gebe Ihnen jetzt diese Empfehlung und danach sehen wir uns nie wieder. Also es wird keinen Folgetermin geben, es wird keine Folgebegleitung geben und das wurde mir auch immer ganz knallhart so gesagt, weil das abrechnungsmäßig nicht sinnvoll ist. Und deswegen nochmal die Bitte, wer wäre denn sozusagen Ihrer Meinung nach der richtige Arzt, der mich dauerhaft betreut? Weil mein Hausarzt ist es nach eigener Aussage nicht und die Gastroenterologen auch nicht.
Ja, da kann ich Ihnen jetzt, ich kann jetzt nicht alle Namen aufzählen von Kollegen, die sind über Deutschland verteilt. Ich rate Ihnen an, sich auf der Website zu informieren. Dieser Magda, steht für Magen-Darm-Forum. Dort sind sozusagen all die Kollegen hinterlegt, die sich eben speziell mit Reizmagen, Reizdarm, chronische Refluxerkrankung und so weiter beschäftigen. Also das kann ich jetzt, für Berlin nicht genau sagen, wer da jetzt Ansprechpartner sein könnte. Problem ist, und das muss ich auch offen ansprechen, das sind oft Selbstzahlersituationen, weil diese ganzen Betreuungsleistungen in unserem Gesundheitswesen nicht bezahlt werden.
Nochmal ein wichtiger Aspekt. Dazu passt vielleicht eine Hörerfrage. Der schreibt von einer ganz niederschwelligen Methode, wie er sich selbst bei einer akuten Gastritis geholfen hat. Er schreibt zumindest, ein Magen-Darm-Tee in Kombination mit Rosinen habe ihm sehr geholfen. Ist jetzt wahrscheinlich keine verbreitete Therapieempfehlung, aber wie verbreitet sind sozusagen solche ja, vielleicht einfachen Methoden, die dann auch bei Menschen Erfolg haben.
Absolut. Also es gibt natürlich alle möglichen Formen von Tees, die man machen kann, Kräutertees. Das ist auch sehr individuell, was einem da gut tut, ob das so Bitterstoffe eher sind oder eher auch sowas wie Richtung Kamille, eher so lindernd. Da kann man alles ausprobieren. Und natürlich auch Entspannungsmethoden. Es gibt auch Daten zu der sogenannten aurikulären Vagusnervstimulation. Der Vagusnerv ist ja der Hauptnerv, der Empfindungen aus dem Magen-Darm-Trakt an das Gehirn weiterleitet. Den kann man stimulieren über das Ohrläppchen. Da gibt es auch im Internet so Anleitungen, wie man das selber machen kann, indem man da die Ohrläppchen reibt. Es gibt auch Geräte, die man kaufen kann, die so Elektrostimulationen über das Ohr abgeben. Das sind auch alles Methoden, die man mal einsetzen kann.
Wie verbreitet sind denn auch wissenschaftlich nicht klar belegte oder gar nicht belegte Behandlungsverfahren, gerade bei Magenschmerzen?
Ja, die sind sehr verbreitet, was unter anderem auch daran liegt, dass es eben tatsächlich wissenschaftlich basierte Therapieformen nur ganz wenig gibt, weil viele Medikamente, wo man versucht hat, die für diese Erkrankung zu entwickeln, für Reizmagen speziell, einfach nie in die Zulassung kommen. Dadurch, dass der Reizmagen so ein komplexes Krankheitsbild ist und viele Störungen die gleichen Symptome machen können, ist es ganz schwierig zu beweisen, dass irgendein Medikament allen Menschen oder ausreichend genug Menschen hilft. Mhm. Und deswegen gibt es kaum wissenschaftliche Daten und sehr viel ist in dem Bereich Alternativmedizin, Komplementärmedizin tatsächlich wird eingesetzt.
Drehen wir es mal um, was sollte man lassen, weil es Risiken mit sich bringt, was vielleicht aber so bei einer Internetrecherche oder sowas beworben wird?
Also ich würde grundsätzlich immer extrem davor warnen, irgendwelche Kräutermischungen im Internet zu bestellen, die irgendwo herkommen, weil man dann oft gar nicht weiß, was da drin ist. Da gibt es immer wieder mal Berichte von schweren Leberschädigungen, weil da irgendwelche toxischen Stoffe in diesen Kräutermischungen drin sind. Das würde ich nicht machen. Alles, was man bei uns in Deutschland in den Apotheken kaufen kann, ich glaube, da ist man auf der sicheren Seite. Da gibt es alle möglichen in Richtung Kräutertees oder sowas wie Heilerde. Da ist man natürlich sozusagen, ist man nicht gefährdet.
Mhm. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Schmidt aus Saarbrücken. Hallo, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Sie haben unzählige Magenspiegelungen hinter sich, lese ich hier vor mir.
Ja, genau. Ich hatte jahrelang, über 10 Jahre lang, jeden Tag Magenschmerzen, Brennen, konnte teilweise fast nichts mehr trinken, war sehr eingeschränkt und hatte unzählige Magenspiegelungen hinter mir, die keine Diagnosen brachte. Ich nahm Omeprazol, 40 Milligramm. Und irgendwann kam ein Gastroenterologe auf die Idee, eine Manometrie zu machen. Das war so Ideen und er vermutete eine Checkkammer-Speiseröhre. Und diese Manometrie hatte ich dann bestätigt, ich hatte zu hohen Druck in der Speiseröhre. Und wurde dann nach einem PM-Verfahren operiert in Düsseldorf vom Professor Dr. Neuhaus. Und seitdem geht es mir viel besser als nach der OP. Die OP war 2014, genau.
Aber das waren wahrscheinlich eher so Speiseröhrenbeschwerden, so Schmerzen hinterm Brustbein und nicht unbedingt so klassische Magenbeschwerden, oder?
Beides. Ich hatte vorwiegend klassische Magenbeschwerden.
Okay.
Also Brennen im Magen, hatte Probleme im Essen, im Trinken und manchmal auch Druck hinter der Speiseröhre, das stimmt. Mhm. Ja, genau. Aber eher vorwiegend Magenbeschwerden.
Ja, also wie gesagt, bei chronischen Beschwerden würde man auch immer, und gerade sobald die Speiseröhre in irgendeiner Weise betroffen ist, Druck hinterm Brustbein, sollte man natürlich nach Ausschluss von irgendwelchen Herzursachen auch immer so eine, die von Ihnen genannte Manometrie durchführen. Idealerweise auch immer noch in Kombination mit einer Refluxmessung, wo man wirklich messen kann, läuft Säure überhaupt in die Speiseröhre, läuft irgendwas in die Speiseröhre zurück. Und da kann man eben tatsächlich auch solche selteneren Erkrankungen wie diese Speiseröhrenkrämpfe oder auch sowas wie die Achalasie, das ist auch so eine spezielle Erkrankung des Schließmuskels zwischen Speiseröhre und Magen, feststellen und eben zum Beispiel mit dem Verfahren, was Sie angesprochen haben, dieses POEM-Verfahren, auch tatsächlich sehr gut behandeln. Also insofern auch hier wieder das Plädoyer, die Diagnostik wirklich ausführlich zu Ende zu bringen.
Herr Schmidt, vielen Dank an Ihren Anruf aus Saarbrücken. Ich würde gerne noch ein paar Mails an Sie weiterreichen, Frau Andresen, die uns erreicht haben. Im Anschluss an den Hörer aus Berlin fragt eine Hörerin, wie verläuft so eine Säuremessung?
Ja, also wie ich eben schon erwähnte, idealerweise in Kombination mit dieser Druckmessung, das ist eine Sonde, die man durch die Nase durch die Speiseröhre in den Magen legt. Und also bei der Druckmessung werden dann so Schlucke verabreicht. Also muss man so Wasserschlucke trinken und dann kann man eben die Motorik der Speiseröhre messen, die Kraft des Schließmuskels feststellen zwischen Magen und Speiseröhre, ob da zum Beispiel so ein Zwerchfellbruch vorliegt und so weiter. Das kann man messen. Dann kommt diese Sonde wieder raus und danach wird eine weitere Sonde, die ist noch dünner, ebenfalls wieder durch die Nase in die Speiseröhre gelegt. Die verbleibt dann dort. Da wird ein Gerät angeschlossen und das trägt man dann für 24 Stunden bei sich, sollte in der Zeit möglichst die Dinge tun, die einem Beschwerden verursachen, damit also wirklich die Beschwerden provozieren.
Und, interessanter Ratschlag, aber
ja,
an der Stelle
weil wir wollen
sinnvoll.
Natürlich genau wissen, was passiert in dem Moment in Ihrer Speiseröhre, wenn Sie die Beschwerden haben. Und das wird hinterher ausgelesen und dann kann man genau messen, ist Mageninhalt in die Speiseröhre zurückgeflossen? Wenn ja, war das säurehaltig? Und entsprechend kann man dann die weitere Therapie planen.
Mhm. Noch eine Anschlussfrage an den Hörer. Was steckt hinter dieser Magenentleerungsstörung? Der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen.
Richtig, das ist, also der Magen hat ein bestimmtes Tempo, in dem er den Mageninhalt in den Dünndarm entleert. Und wenn das zu langsam geht, dann führt das zu Beschwerden, weil der Magen, man kann sich das richtig vorstellen, der läuft im Prinzip voll und bleibt zu lange zu voll. Und das kann ihm wirklich Magenschmerzen machen, Völlegefühl, Übelkeit bis hin zu Erbrechen, wenn es ausgeprägt ist. Es gibt unterschiedliche Gründe. Es gibt manchmal strukturelle Störungen, dass zum Beispiel der Magenausgang zu eng ist, eine sogenannte Pylorusstenose. Das kann manchmal narbig sein, auch durch Entzündungen verursacht zum Beispiel. Das kann man in Magenspiegelung manchmal auch feststellen. Oder aber einfach motorisch, dass der Magen muss ja wirklich motorisch pumpen quasi, den Mageninhalt in den Dünndarm und dass das einfach zu träge ist. Häufig auch vergesellschaftet mit der chronischen Verstopfungsneigung, das ist manchmal vergesellschaftet. Und das kann man eben durch Medikamente unter anderem, also man würde mit Medikamenten anfangen. In sehr schweren Fällen kommen auch hier endoskopische Operationsverfahren wie POEM zum Beispiel in Frage, dann an einer anderen Stelle. Da würde man immer in Spezialzentren gehen.
Mhm. Ein Hörer fragt, wie hängen Vitamin B12-Mangel und Gastritis, also Magenschleimhautentzündung, zusammen?
Ja, eine wichtige Frage. Das ist speziell diese Typ-A-Gastritis, diese Autoimmungastritis. Dort werden eben die Zellen attackiert vom Immunsystem, die wichtig sind, um diesen Transporteiweißstoff für die Vitamin B12-Aufnahme zu produzieren. Und die gehen dann zugrunde. Das heißt, Vitamin B12 kann im Dünndarm nicht mehr aufgenommen werden, weil dieses Transporteiweiß fehlt. Und Menschen mit einer Typ-A-Gastritis bekommen dann im Laufe der Zeit einen Vitamin B12-Mangel. Ganz wichtig, in diesen Fällen nützt es überhaupt nichts, Vitamin B12 als Tablette zu ersetzen, sondern das muss man dann als Infusion machen oder als subkutane Spritze.
Mhm. Noch eine letzte Frage zu den Ursachen einer Gastritis. Inwieweit kann eine Histaminintoleranz auch mit der Magenschleimhautentzündung zusammenhängen?
Also mit einer sichtbaren Magenschleimhautentzündung eher nicht. Aber es gibt natürlich häufig das histaminhaltige Lebensmittel, der ganze Histaminkomplex auch zu Beschwerden führen kann im Magenbereich.
Mhm. Und dann wäre der Ratschlag, eben entsprechend auf solche Produkte zu verzichten.
Ja, oder Antihistaminika zu nehmen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das müsste man dann auch vielleicht mit dem Arzt besprechen.
Okay, oder das ist was für die nächste Sprechstunde. Das war es erstmal für heute zum Thema Magenschmerzen. Da haben wir besonders auf die weit verbreiteten Beschwerden Magenschleimhautentzündung und Reizmagen geschaut. Zwei Erkrankungen, die sich ähnlich äußern, manchmal auch zusammen auftreten, aber dann doch auch ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Als Expertin war Dr. Viola Andresen vom Medizinikum in Hamburg zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Andresen.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke auch an Sie, die Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Erfahrungsberichte. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.